Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Wir sind alle Beziehungswesen. Ich glaube, das merken wir, das spüren wir. Wir sind von Gott so geschaffen und das ist gut so, dass wir auf Beziehungen hin ausgelegt sind. Wir sind keine Roboter, sondern wir haben Emotionen, wir haben Gefühle und wir haben die Tendenz zum Du und das ist von Gott so gewollt. Und als solche Beziehungswesen erleben wir ja auch viel Gutes und auch viel Schönes und das ist auch sehr schön. Aber oft verhaken wir uns auch, gerade in Beziehungen, die uns eigentlich wichtig sind, wertvoll geworden sind oder in denen wir hineingeboren sind oder hineingeworfen sind. Und ihr kennt diese Beziehungsfälle, sei es die Ehe, sei es die Familie, sei es Freunde, sei es bei den Nachbarn oder auch unter den Geschwistern in einer Gemeinde. Und immer wieder kommt es dazu, dass wir aneinander, weil wir uns verhaken, schuldig werden, uns verletzen und dann irgendwie die Beziehung irgendwie Knacks bekommt oder einfach nicht mehr so ist, wie sie vorher war, weil wir Unrecht erleben oder Verletzungen erfahren. Und spätestens dann merken wir, um diese Beziehung wieder zu klären oder dass sie gesunden kann, da bräuchten wir irgendwie Wege, die wir zueinander wieder finden, sodass unsere Herzen wieder zusammenkommen. Bedarf es Schritte, dass man aufeinander zugeht. Und dann sind wir genau bei unserem Thema, bei dem Thema Vergebung. Und es ist interessant, wie viel die Bibel von der ersten bis zur letzten Seite zu diesem Thema zu berichten hat und wie notwendig dieses Thema ist. Es ist sogar so notwendig, wir kommen gleich darauf zu sprechen, dass Jesus Christus dafür am Kreuz gestorben ist, um Vergebung zu realisieren und festzumachen und zu ermöglichen. Und deshalb wollen wir uns heute mal diesem wichtigen und herausfordernden Thema stellen. Und dieses Thema wurde schon genannt, Vergebung befreit, so ist das von der Bibel her gedacht. Aber warum tun wir uns dann damit so schwer, wenn es doch eigentlich befreiend sein sollte oder ist oder auch uns entlasten sollte? Aber warum tun wir uns damit so schwer? Und wir wollen dabei nicht stehen bleiben, sondern uns auch noch fragen, was können wir eigentlich dagegen machen? Ich habe eine Flipchart mitgebracht. Ich mache das immer so ein bisschen mit einer Flipchart. Ihr müsst es mir ein bisschen nachsehen, wenn ihr denkt, das hat so einen Kindergottesdienstcharakter. Oder wenn ihr euch an euer Büro erinnert fühlt, wer sagt, dann macht der Chef auch immer was mit der Flipchart. Aber ich finde es ein tolles Medium, weil man einfach das, was wichtig ist, das kann man einfach hier bildhaft nochmal darstellen. Und das hat jetzt nichts mit Michelangelo zu tun, vielen Dank, aber das sind ja nur ein paar Kästchen, ein paar Striche. Also ich entschuldige, also das ist weit, weit, weit davon entfernt. Aber nachher, wenn dieses Bild hier fertig ist, dann habt ihr im Grunde die ganze Predigt hier bildlich vor Augen. Okay? Und das soll einfach, so dass es mit euch geht. Nicht? Worte allein haben eine Kraft und so, aber oftmals reichen Worte alleine nichts. War bei Jesus schon. Er hat immer Gegenstände benutzt, hat Situationen benutzt, nicht? Ehren oder ein Boot oder irgendwas, um etwas deutlich zu machen. Und wenn Jesus das schon tut, warum sollten wir das nicht auch tun oder außen vor lassen? Es gibt verschiedene Hilfsmittel, die da einfach wichtig sind. Ja, ich möchte uns mal ein bisschen mit hineinnehmen, Vergebung oder schuldig werden und das Thema Vergebung. Wie verhält es sich damit im christlichen Kontext, wie es so schön heißt? Also in unseren Gemeinden, in unserem Miteinander in Gemeinden. Und ich möchte euch mal verschiedene Cultures, wie man so schön sagt, oder Kulturen vorstellen. Die eine Culture ist die sogenannte Cover Culture. Cover Culture, also Cover Englisch und auf Deutsch einfach bedecken oder zudecken. Nicht? Und das kennt man so, auch durch die Medien geht es ja und wird gepeitscht durch die Missbrauchsfälle in den großen Kirchen. Auch wir Freikirchen sind davon nicht verschont, von Missbrauchsfällen. Und da merken wir aber immer wieder, die Sache wird einfach zugedeckt. Sie wird nicht auf den Tisch gebracht, sodass man offen und ehrlich darüber redet, sondern es wird zugedeckt, es wird vertuscht. Das ist diese Cover Culture, vertuschen. Oder die Salamitaktik dazu, man gibt nur so viel zu, wie einem auch bewiesen wird. Und mehr aber nicht. Aber wenn diese Kultur, wenn diese Cover-Culture in unseren Gemeinden Einzug hält, dann gesunden wir nicht in unseren Beziehungen. Dann leben wir kein gesundes, befreites, entspanntes Christsein. Ja klar, Vergebung zu suchen und Schuld anzusprechen, ist erstmal schmerzhaft. Aber in Jesus Christus bewältigt, führt das zu einem Wohlbefinden und gutem Miteinander immer wieder. Und ihr könnt euch mal überlegen, wenn wir die Kafferkultur weiter aufrechterhalten, was damit passiert, auch in Gemeinden. Und dann gibt es die zweite Kultur, auch mit C, die dritte fängt auch mit C an dann, das ist die sogenannte Cancel Culture, also die Kultur, die das, wie soll ich sagen, canceln heißt ja einfach verschieben oder absagen. So, man cancelt einen Termin zum Beispiel, nicht? Und dann sagt man das ab, oder aber man will diesen Termin einfach nicht mehr, man entwertet ihn, und die Cancel Culture zeigt sich, dass man in dieser ganzen Sache so miteinander umgeht, dass man die Person, die es betrifft, entwertet. Dass man zum Beispiel sagt, gerade wenn es um sexualethische Moralvorstellungen in der Gemeinde geht, dass man da ganz hart den Maßstab anlegt und dass man dann sagt, diese Person darf bei uns so nicht mehr bleiben. Kennt ihr das? Oder sie darf bleiben und stirbt dann aber so langsam einen sozialen Tod, einen Kältetod. Weil man das, was hier passiert ist, weil man das verurteilt und vielleicht auch zu Recht von der Bibel her sagt, das ist so nicht in Ordnung, aber damit auch gleichzeitig die Person entwertet und nicht nur die Sache klarstellt. Und da haben wir oft ein Problem, nicht? Dass wir Person und Sache in einen Topf schmeißen und beides entwerten. Das war bei Jesus Christus eben nicht so. Und das ist die dritte Kultur, die uns eigentlich beschäftigen sollte. Und das ist die Christus-Culture. Und wovon lebt diese Vergebungs- und Schuldkultur bei Jesus Christus? Ich möchte diesen Begriff hier hinschreiben. Und zwar von dem Begriff Wiederherstellen. Wiederherstellen. Ich nenne euch Beispiele. Christus-Culture. Die Ehebrecherin in Johannes 8, die gesteinigt wird. Man fragt sich immer, wo ist eigentlich der Ehebrecher? Der Mann an dieser ganzen Geschichte, der spielt da keine Rolle, nur die Frau. Das ist schon strange. Aber Jesus geht zu dieser Frau hin und sagt, ich verdamme dich nicht. Ihr habt diese Geschichte vor Augen. Aber jetzt gehe hin und ändere dein Leben. Und das ist genau Christus-Culture. Wiederherstellt. Die Person, die ja schon hier auf dem Boden kniet, und schon öffentlich hier entwertet wurde, wieder aufrichten, die Person wieder aufrichten. Ich verdamme dich nicht. 100% die Person wieder aufrichten. Und dann aber die Sache auch klar ansprechen und sagen, aber jetzt gehe hin, ich sage es mal in meinen Worten, weil im Wort Gottes steht, dass Ehebruch nicht gut ist. Also ändere dein Leben. Wisst ihr? Und dann wird die Sache wieder hergestellt. Und das ist, deshalb ist Jesus der absolute Profi im Thema Seelsorge. Weil er 100% die Personen wieder aufbaut und die Sache aber auch zu 100% anspricht und sagt, die muss geändert werden. Und wir fallen oft von der einen Seite vom Pferd, nicht? Wir sagen entweder, ach, lassen wir mal Fünfer gerade sein, bleib einfach bei uns in der Gemeinde, ist doch halb so schlimm, das kriegen wir schon irgendwie hin und die Sache wird nicht geklärt. Das ist eine Seite, wo wir vom Pferd fallen. Oder wir fallen von der anderen Seite vom Pferd, dass wir eben die Person entwerten und mit irgendwelchen Bibelversen kommen und Ratschläge geben. Und die Person sagt, ich sterbe hier einen kalten Tod, ich fühle keine Liebe, keine Barmherzigkeit im Umgang mit mir. Jesus würde mich aufrichten wollen, aber ihr macht mich noch kleiner. Ich weiß um meine Schuld und trotzdem haut ihr noch drauf mit Bibelversen. Wisst ihr? Und dann fallen wir von der anderen Seite runter. Also wiederherstellen, Christus Culture heißt immer die Person 100% aufbauen, wiederherstellen, aber auch die Sache wiederherstellen. Und diese Kultur, diese zwei Kulturen, ihr Lieben, wenn sie Einzug halten in unserer Gemeinde, die müssen wir wie kleine Füchse im Weinberg, weil sie den Weinberg, die Gemeinde verderben, müssen wir schauen, dass wir die eliminieren aus unserem Miteinander. Sie führen zu keinem guten weiteren Gemeindeleben und Atmosphäre und auch zu keinen guten weiteren Beziehungen. Und deshalb müssen wir uns ganz neu wieder konzentrieren auf die Christus-Culture, auf das, wie Jesus Christus das meint, im Umgang mit Versagen, im Umgang mit Verletzungen, mit Unrecht und mit Vergebung. Und da möchte ich uns jetzt gerne ein klein wenig mit hineinnehmen in diese Christus-Culture heute Morgen. Und ich möchte mal anfangen mit einer kleinen Anekdote, die ich gefunden habe. Und zwar aus dem Gerichtssaal. Da heißt es, da sagt der Richter zu dem Angeklagten, nachdem alles gehört ist und es geht um die Verurteilung, Angeklagter, wollen Sie noch etwas sagen, bevor ich das Urteil verkünde? Und ja, Herr Richter, weil der Angeklagte so keck war, hat er sich Mut gefasst und hat es gesagt, ja, Herr Richter, ich würde gerne noch was sagen, wenn es erlaubt ist. Es wäre schön, wenn Sie jetzt in Ihrem Urteilsspruch das Wort Vergebung oder noch besser das Wort Freispruch unterbringen könnten. Ich weiß nicht, wie der Richter reagiert hat darauf, ne? auf diese kecke Anfrage. Aber wir dürfen wissen, wie Gott darauf reagiert. Und Gott ist ja auch der Richter über Leben und Tod. Und in Jesus Christus handelt er dementsprechend und als himmlischer Vater uns gegenüber. Und dazu jetzt ein Bibelwort aus Kolosser 2, Vers 14. Und das soll uns mal grundlegend mit hineinnehmen in Christus-Culture. Warum Vergebung befreit? Den Schuldschein lesen wir da. Darf ich mit dem nächsten Bild? Wo ist mein Beamer, man? Ja, Dankeschön. Der Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderung des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er, also Gott, für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Lassen wir uns mal diesen Vers miteinander näher anschauen. Paulus schreibt an die Gläubigen in Kolosse. Das heißt, er schreibt an Menschen, die mit Jesus Christus unterwegs sind. Und die eigentlich die Kreuzesbotschaft schon gehört haben. Und die eigentlich wissen, ja, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben. Aber er merkt, dass er hier nochmal nachbessern sollte oder es nochmal erklären, nochmal deutlicher machen sollte. Weil die Kolosser die Kreuzesbotschaft so ein bisschen verwässert haben und nicht mehr klar sehen, was am Kreuz für sie alles befreiend und entlastend passiert ist. Und er malt ihnen groß und herrlich die Tatsache vor Augen, dass Gott vergebungsbereit ist. Und das ist ja schon mal toll, wenn jemand vergebungsbereit ist. Aber er ist auch vergebungsentschlossen. Das heißt, er entscheidet sich dazu zu vergeben. Und wenn er sich entschieden hat, wird er auch vergebungstätig. Und das ist das Tolle an Gott. Dass er in Jesus Christus nicht nur vergebungsbereit ist, sondern wirklich entschlossen, hier etwas zu unternehmen. Und dass er tätig wird in Jesus Christus. Und glaubt ja nicht, dass Jesus diese Entscheidung umzusetzen, Vergebung zu ermöglichen, ans Kreuz zu gehen, leicht gefallen ist. Das wissen wir doch. Mein Vater im Himmel, wenn es möglich ist, lass den Kelch an mir vorübergehen. Und dann ringt er sich durch, aber nicht wie mein Wille jetzt ist, sondern wie dein Wille, der soll geschehen. Die Entscheidung zur Vergebung und tätig umzusetzen, ist Jesus sehr schwer gefallen, ihr Lieben. Das ist vielleicht schon mal ein Aspekt, dass es auch unschwer fallen darf, aber es nicht dabei bleiben sollte. Weil bei Jesus blieb es auch nicht dabei, dass es ihm schwer fiel. Er hat sich da durchgerungen und der Vergebungserfolg dann auf den Weg gebracht. Und jetzt spricht hier bei Paulus also in diesem Zusammenhang von einem Schuldschein oder einem Schuldbrief, der auf unseren Namen, ich mache es mal ganz persönlich, der auf meinen Namen Hans-Peter Bruck ausgestellt ist. Ja, es gibt einen Schuldschein, der ist vor Gott, der ist auf meinen Namen ausgestellt. Und es gibt einen Schuldschein, ihr Lieben, der ist vor Gott auf euren, auf deinen ganz persönlichen Namen ausgestellt. Und was steht in diesem Schuldschein drin? Da würden wir gerne mal reingucken in diese Akte, nicht? Ich mache es mal ganz einfach, wenn wir jetzt hier ein abendfüllendes Programm machen könnten. Es stehen alle Beziehungsschäden drin, die du angerichtet hast. Möglicherweise auch erlitten hast, wo dir Unrecht passiert ist. Beziehungsschäden Gott gegenüber, Beziehungsschäden Menschen gegenüber, die dir lieb und teuer sind, Beziehungsschäden zwischen Menschen, wo einfach was passiert ist, wo das Leben so gespielt hat, aber auch Beziehungsschäden, die du bei dir selber angerichtet hast. Wir sind ein Werk Gottes, geschaffen von ihm, wisst ihr? Und wenn ich mir selbst etwas anrichte, dann richte ich damit auch Gott, dem Schöpfer, etwas an. Also auch die Beziehungsschäden, die ich mir selber antue, sind auf diesem Schuldschein. Und jetzt, wenn ich mir diesen Schuldschein so anschaue, ich weiß nicht, wie meiner ganz genau aussieht, aber wenn ich so drüber nachdenke, muss ich sagen, meine Güte, also so summa summarum wird dann mehr als ein kleines Sümmchen zusammenkommen. Wie unrein sind oft meine Gedanken. Wie verletzend auf mein Stolz anderen gegenüber. Wie viel Gutes unterlasse ich, wo ich es eigentlich tun müsste. All diese Dinge. Die kleinen und die großen Dinge. Und jetzt sagt Paulus, dafür hat Jesus etwas unternommen und ist ans Kreuz gegangen. Es geht also, ich mache hier die Bibelstelle ein, es geht um dieses Kolosser 2, Vers 14 und es geht um dieses Täfelchen, was über dem, der am Kreuz hängt, steht. Bei Jesus war es damals Indri, das war die offizielle Anklageschrift, Jesus von Nazareth, König der Juden. Damit jeder, der unten vorbeilief, das sehen konnte, warum er hier hängt. Aha, deshalb hängt Jesus da. Aber Paulus sagt, es gibt einen geistlichen Aspekt. Der geistliche Aspekt ist, dass hier dein Schuldschein hängt, über den wir gerade geredet haben, mit dem Sümmchen, was da alles zusammengekommen ist, am Beziehungsschäden. Herr, ich danke dir, dass du für mich eine Lösung geschaffen hast, für all diesen Mist, der sich in meinem Leben angesammelt hat und noch ansammeln wird. Er hat diesen Schuldschein ans Kreuz genagelt. Meinen Schuldschein, deinen Schuldschein wurde ans Kreuz genagelt. Und nicht nur das, hier heißt es dann sogar, und er wurde für nichtig erklärt. Er wurde ausgelöscht. Es gibt diese Möglichkeit, dass ich meine Schuld loswerden kann, durch Vergebung Gottes. Und dann laufe ich halt hier am Kreuz entlang, ich male das mal hier hin, dann laufe ich hier am Kreuz so entlang und da gibt es die Möglichkeit, einfach gedankenlos vorüberzugehen oder aber mal meine Sinne auszurichten auf Gott hin, auf das Kreuz. Und deshalb sagen wir, wenn wir das erkennen und das mich darauf einlassen, deshalb sagen wir, oder sagt Paulus, ist uns das Kreuz eine Kraft Gottes. Und für die anderen ist es einfach nur Blödsinn, Unsinn, die kapieren nicht. Was soll das? Wisst ihr? Aber für uns, die wir nach oben geschaut haben, das erkannt haben, jetzt rufen Halleluja. Danke, Herr, dass du mein Leben in Ordnung gebracht hast. Dass du meinen Schuldschein hinaufgetragen hast. Und das befreit und das entlastet ihr Leben. Und das ist Christus Culture in seiner Grundidee, die Gott umgesetzt hat. Und jetzt in dem nächsten Kapitel, wenn ich die nächste Folie sehen darf, da geht Paulus jetzt mit den Kolossern einfach einen Schritt weiter. Schaut mal, was da steht mit dem nächsten Bild, John. Da schreibt Paulus, ihr, also jetzt spricht er die Kolosser direkt an, die mit Jesus unterwegs sind. Ihr seid von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören. Darum soll jetzt herzliches Mitgefühl euer Leben bestimmen, ebenso wie Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand euch Unrecht getan hat. Denn auch Christus hat euch vergeben. Denn auch Christus hat euch vergeben. Das ist genau das, was wir eben angeschaut haben. Und jetzt geht Paulus eine Stufe weiter runter zu Kolosser 3 und sagt, und jetzt kommt ihr ins Spiel. Euch, der so viel vergeben worden ist. Jetzt bemüht euch, seid vergebungsbereit, seid vergebungsentschlossen, seid vergebungstätig. Und das, schaut mal auf diesem Vers, was hier am Ende steht. Da steht, wenn euch Unrecht erreicht, was ist das Gegenprogramm zu Unrecht? Ich male hier mal ein U, das soll für Unrecht stehen. Das ist das Lebensumfeld dann für uns Christen, nicht? Und das passiert immer wieder. Wir verletzen einander, mir geschieht Unrecht, ich tue dir Unrecht. Was soll geschehen unter Christen, wenn Unrecht passiert? Meine erste Tendenz, wenn ich Unrecht erfahre, ich möchte Recht bekommen. Ich möchte, dass das ins rechte Licht gesetzt wird, was mich hier verletzt hat. Und wenn es ganz hochkommt, möchte ich Gerechtigkeit. Das ist meine Triebfeder, wir kommen gleich noch drauf zu sprechen. Unrecht. Aber jetzt sagt die Bibel, Unrecht sollst du nicht mit Recht oder mit Gerechtigkeit begegnen, sondern mit Vergebung. Sondern mit Vergebung. Das ist Christus-Culture. Das heißt, die Christus-Culture heißt, ich kriege so viel vergeben und ich werde aufgefordert, jetzt, weil mir so viel vergeben ist, anderen auch zu vergeben. Und das muss ich mir zum Grundsatzprogramm machen, als Christ. Wenn ich verletzt werde, wenn mir Unrecht geschieht, will ich mit Vergebung reagieren. Dazu muss ich mich entscheiden als Kind Gottes. Und die Begründung ist, sagt Paulus, weil Christus dir so viel vergeben hat. Das ist die Begründung. Und wenn ich diese Grundsatzentscheidung habe, dann merke ich aber immer noch, dass es mir nicht so leicht fällt. Warum fällt mir das dann aber immer noch so schwer zu vergeben? Wir haben schon einen Aspekt angeguckt, weil es Jesus auch nicht leicht fiel. Nicht? Weil es was kostet. Weil es was kostet. Aber das, was dahinter kommt, ist etwas sehr, sehr Schönes. Befreiung und Entlastung. Und neue Qualität in den Beziehungen. Und deshalb möchte ich uns jetzt mal mit hineinnehmen, warum es uns so schwer fällt und was wir dagegen so machen könnten. Und ich habe ein Zitat gefunden von C.S. Lewis, Das finde ich so richtig toll oder treffend. Ihr könnt es mit dem nächsten Bild sehen. Schaut mal, da heißt es, jeder findet Vergebung gut, solange bis er jemand hat, dem er vergeben müsste. Ist es nicht so? Ich personalisiere es mal. Ich finde Vergebung gut. Ja, solange bis ich jemand habe, dem ich jetzt vergeben müsste. Und dann habe ich gleich einen Namen vor und eine Situation vor Augen. So. Also Vergebung, eine herrliche Sache. Aber dann ist eben die Frage, was soll ich tun, wenn es jetzt plötzlich wirklich einen gibt, dem ich vergeben sollte. Und dann merke ich etwas, dass ich sehr schnell in diese zwei oberen Kulturen reinrutsche. Oder ich stehe zumindest in der Gefahr, dort reinzurutschen. Mich verletzt jemand, schnell bin ich in der Cancel-Kultur, ich entwerte ihn als Person, ich entwerte ihn als mein Bruder, als meine Schwester im Glauben. Ich meide den Kontakt zu ihm. Oder wir sind in der Cover-Kultur, ich spreche es gar nicht an, aber es nagt in mir und es tut mir weh, es wach macht mit mir, aber ich halte den Deckel drüber. Und da kommt so ein schönes Bibelvers, die Liebe deckt ja alle Sünden zu, nicht wahr? Sagt nicht Petrus das schon? Aber ist es in dem Kontext wirklich gemeint? Das fragen wir uns dann nicht mehr. Kafferkultur und Cancelkultur liegt uns ganz, ganz nahe, ihr Lieben. Und wir müssen immer wieder uns aufmachen, die Christuskultur neu zu entdecken und neu zu leben. Jetzt schauen wir uns aber mal an, warum uns Vergebung oft so schwer fällt. Und ich möchte das Ganze einmal vom Wort Gottes her so ein bisschen beleuchten, aber auch aus persönlichen Erfahrungen, weil ich dieses Thema auch schon wirklich hart durchbuchstabieren musste. Es gibt verschiedene Herzenskräfte in uns, die melden sich, wenn es ums Thema Unrecht oder Vergebung geht, aber ihr Lieben, ich sag's vorneweg, das sind nicht deine Freunde. Obwohl sie uns so vertraut sind und obwohl wir sagen, schön, dass du dich meldest als Herzenskraft, genauso fühle ich mich, aber es sind nicht deine Freunde. Es sind eigentlich die Gegner für ein gesundes christliches Miteinander. Jetzt kommen wir mal drauf zu sprechen. Der erste Herzensdrang, den wir oft spüren in uns, ich habe schon ein bisschen angesprochen, das ist der Drang nach Vergeltung. Ich möchte einen Ausgleich. Das verletzte Ich meldet sich. Und das verletzte Ich spricht eine andere Sprache als Jesus. Eine andere Sprache als Jesus. Es geht dann eher so nach dem Motto, wie du mir, so ich dir, oder Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich möchte Genugtuung, wenn es ganz hart kommt, will ich eine Heimzahlung. Und das belastet meine Beziehung, es schafft keine beidseitige Befreiung. Und dann finden wir uns in einem nicht guten Miteinander. Zweite Herzenskraft. Und ich habe starke Worte gewählt. Einmal, das erste war ja der Drang. Dieser Drang ist oft da. Und das zweite ist ein Hunger. Ein Hunger nach Gerechtigkeit. Nicht nur ein Appetit nach Gerechtigkeit, sondern ein Hunger nach Gerechtigkeit. Ich fühle oder wurde ungerecht behandelt. Mein Ich ist verletzt und schreit nach Gerechtigkeit. Ich nenne euch ein Beispiel, das mich sehr arg getroffen hat und das ich über Jahre hin verarbeiten musste. Es ist schon Jahre her. Mein Vater, den ich sehr schätze und liebe, der hat meiner ältesten Tochter, einer seiner ältesten Enkelin, zum 18. Geburtstag ein nagelneues Auto hingestellt. Nagelneues Auto hingestellt. Das kann man mal machen, oder? Aber mich als Vater hat es sehr verletzt. Und jetzt möchte ich euch sagen, warum es mich verletzt hat, aus drei Gründen. Der erste Grund ist, er hat mich als Familienvater nicht informiert. Und ich habe mich übergangen gefühlt. Hunger nach Gerechtigkeit. Papa, so geht's nicht. Und im Grunde denke ich immer noch, ja, das stimmt, so geht's nicht. Aber mein Vater hat einfach gesagt, lass das mal meine Sorge sein. Das zweite, was mich verletzt hat, er hat noch 6 weitere Enkel. Die werden ja auch irgendwann 18. Papa, kriegt jetzt jedes Kind, wenn es 18 ist, von dir ein nagelneues Auto? Hunger nach Gerechtigkeit. Alle Kinder gleich. Lass es mal meine Sorge sein. Und mein Vater war dann schon ziemlich angefressen und persönlich getroffen und verletzt. Von mir. Weil ich mich erdreistet habe, diese Dinge anzusprechen. Aber wisst ihr, was mich zutiefst verletzt hat? Und das habe ich erst später entdeckt. Zutiefst verletzt hat mich an dieser ganzen Geschichte, dass als ich 18 wurde, ihr wisst jetzt, was kommt, gell? Ich habe kein neues Auto von meinem Vater bekommen. Ich bin mit dem umlackierten R5 meiner Mutter gefahren. Das war auch schön, hat mich auch gefreut. Ja. Aber Papa, ich habe von dir kein neues Auto bekommen an dieser Stelle. Das hat mich zutiefst verletzt. Und das war eigentlich die tiefste Feder, die mich gehindert hat, zu vergeben. Sondern ich möchte Gerechtigkeit, möchte Ausgleich haben. Wisst ihr? Und diese tiefste Triebfeder, die habe ich erst im Laufe der Zeit gemerkt. Wie es weiterging, erzähle ich euch später noch, aber immer eine andere Vergebungsherzenskraft, die in uns zu spüren ist, die Ratlosigkeit in Bezug auf Aussöhnung. Würde ich immer denen zustimmen, je enger eine Beziehung, desto stärker ist die Sehnsucht nach Aussöhnung. Das ist doch so. Wenn ich mich mit meiner Frau verkrache oder mit einem meiner Kinder, dann ist diese Sehnsucht, Mensch, finden unsere Herzen wieder zusammen und kommen wir wieder zueinander, die ist sehr, sehr groß, diese Sehnsucht. Und jetzt gibt es aber auch eine andere Erfahrung, sagt, so stark diese Sehnsucht, so stark ist aber auch die Möglichkeit zu scheitern. Dass man es nicht hinbekommt. Gerade weil die Sehnsucht so groß ist. Weil man es kaum abwarten kann, kaum aushalten kann, dass man jetzt hier nicht mehr so eng ist, sondern über Kreuz ist. Wisst ihr? Ich habe als junger Pastor, ich würde sagen, da war ich noch Greenhorn-Pastor. So, ja, es gibt's. Das merkt man erst, wenn man mal ein paar Jahrzehnte im Dienst ist. Genau, also als Greenhorn-Pastor hatte ich die Beerdigung zweier Brüder vorzunehmen, innerhalb von 3 Monaten verstorben sind. Jetzt kann das passieren, das ist traurig genug, aber es hatte noch eine viel, viel größere Traurigkeit und Dramatik hinten dran. Der eine Bruder stirbt am Herzinfarkt, als er am Mittagstisch in der Küche das Mittagessen macht. Und der andere Bruder stirbt 3 Monate später. Ich einige mich mal auf die Formulierung an Herzenskummer. Warum? Diese zwei Brüder waren 25 Jahre lang unversöhnt. 25 Jahre lang unversöhnt. Eine Erbgeschichte hat sie auseinandergebracht und ihre Herzen entzweit. Die Sehnsucht zusammenzufinden war da. Sie waren beide in einer Gemeinde. Und die Versuche der Ältesten und der Pastoren vor mir haben nichts gefruchtet. Immer wieder kam dieses Thema und da haben sie es nie richtig unter die Füße bekommen. Es kam immer wieder zum Scheitern. Und irgendwann waren alle ratlos. Wisst ihr, ich als Greenhorn-Pastor, ich habe mir gar nicht angemaßt, dass ich dieses Thema mit den beiden schaffen könnte. Und ich war auch ratlos. Wie soll ich das handeln? Und so gingen dann die Jahre dahin und dann starb der eine und kurz darauf der andere. Und ich habe keine Ahnung, aber es hat uns mehrere Leute das Empfinden heimgesucht, irgendwie macht Gott jetzt hier einen Schluss. Wenn es über Jahrzehnte keine Versöhnung gibt, jetzt ist mal Schluss. Jetzt hole ich dich und kurze Zeit später hole ich dich. Ist nur ein Eindruck, ne? Nur Empfinden. Das aber damals mehrere hatten in der Gemeinde. An dieser Stelle. Diese Geschichte geht immer mit mir bei diesem Thema. Ratlosigkeit zum Thema Aussöhnung. Und dann das vierte noch, die Fragen zur Vergebung. Natürlich haben wir Fragen daran. Ich soll vergeben, aber was mit meinen Gefühlen? Meine Güte, wisst ihr, meine Gefühle sprechen eine ganz andere Sprache. Ist es nicht unehrlich, wenn ich dem anderen vergebe, aber meine Gefühle sagen No? Ich vergebe und soll dem anderen wieder vertrauen? Das kann ich nicht, nachdem was da passiert ist. Wie soll das gehen? Die Frage, ich vergebe und der andere nützt es nur aus. Ich gebe ihm im Grunde einen Freifahrtschein. Er weiß, er kriegt es ja wieder vergeben, nicht? Ich vergebe, aber der andere tut es nicht. Wie soll es denn da zur Versöhnung kommen? Mache ich mich da nicht lächerlich? Das sind alles berechtigte Fragen. Und wenn wir hier keine tragfähigen Antworten für uns generieren, dann schwächen wir natürlich den Prozess, uns vergebungsbereit und so weiter auf den Weg zu machen. Wenn wir dann immer mit weiteren Enttäuschungen und Problemen zu tun haben, aber wir erleben keine Befreiung und auch keine Entlastung. Wisst ihr, und dann passiert das, wo ist denn hier ein Kreuz? Hier ist noch eins, genau. Und dann passiert genau das, was ich mir so illustrieren möchte, das ist, dass ich eigentlich hinter mir habe ich das Kreuz und Jesus hat alle Schuld für mich vergeben. Und das nehme ich dankbar und Halleluja im Herzen so auf. Und dann sitzt du vor mir und jetzt soll ich dir vergeben. Entschuldigung, wenn ich dich jetzt gerade mal nehme. Und dann soll, ich dir vergeben, wisst ihr? Und dann blockiert mein Herz. Ich habe hier 4 Vergebungsblockaden aufgezeigt. Und eine ist meistens am Laufen, wenn nicht sogar eine zweite oder eine dritte oder vielleicht findet ihr noch eine fünfte. Dann sagt es mir, dann kann man das noch ein bisschen ergänzen. Aber wisst ihr, dann habe ich hinter mir die ganze Vergebungsfreiheit und ich nehme sie auf. Und plötzlich, wenn es konkret wird, C.S. Lewis sagt, ja, bis ich jemand vergeben soll. Und dann habe ich die Vergebungsblockaden. Und dann geht's nicht. Und dann geht's einfach nicht. Und so fühlen wir uns oft. Und so habe ich mich auch gefühlt im Umgang mit meinem Vater. Es geht einfach nicht. Ich bin schon so lange Christ und jetzt soll ich diese Geschichte unter die Füße kriegen und ich habe Vergebungsblockaden. Ich schaff's nicht. Was kann uns helfen an dieser Stelle? Und meine Vergebungsblockaden dauerten fast 3 Jahre. Nur mal so das zeitlich einzuordnen. Wie können wir Vergebungsblockaden auflösen? Ich möchte euch auch ein paar an die Hand geben. Der erste Gedanke ist relativieren, aber blick mal auf dich selbst. Fang mal wieder mit dir an, dreh dich zu Gott hin und sag, Herr, ich danke dir, dass du für all meine Schuld gestorben bist. Nimm das mal ganz neu in dein Herz auf, damit das Herz mal andere Regungen kriegt zum Thema Vergebung. So viel vergeben. Und dann fange an, das mal zu relativieren, in Beziehung zu setzen. Und frag dich mal, diese Herzensliebe von dir, Jesu, warum regiert die nicht in meinem Leben, sondern warum regiert Herzenshärte in meinem Leben? Wisst ihr also, die Herzensweichheit, die Gott schenkt, mal in Verbindung zu setzen mit meiner Herzenshärte und sagen, Herr, ich habe hier ein Problem. Ich sollte vergeben und ich schaffe es nicht. Ich kann es nicht. Mir geht es im Grunde wie deinem Sohn Jesus im Garten Gethsemane. Herr, lass doch den Kelch an mir vorübergehen. Dieses Vergebung jetzt sich aufmachen. Und da muss man sich da durchringen. Nicht? Aber dieser Prozess sollten wir ehrlich gehen. Ehrlich in uns schauen und mit Gott in Verbindung bringen. Ich nenne euch Beispiele. Der Petrus kam doch mal zu Jesus und hat gesagt, sag mal, wie oft soll ich vergeben? Reicht nicht 7 Mal? Also Petrus hat sich damit auseinandergesetzt, nicht? Mir fällt Vergeben schwer. Ich sehe, ich soll es tun. Jesus, du tust es auch immer wieder. Aber 7 Mal ist doch genug, oder? Und wahrscheinlich hat er eine Person vor Augen oder eine Situation. Und dann sagt doch Jesus 70 mal 7. Die Mathematiker würden sagen, okay, 490 Mal, ab dem 491. Mal ist Schluss. Aber das ist ja nicht gemeint, sondern immer wieder. Wisst ihr, ich habe mir angewöhnt, wenn ich eine Trauung habe, da rede ich immer mit den Menschen auch über Vergebung. Und ich schenke ihnen immer ein Deo. Und ihr kennt das Deo vielleicht, weil ob er es benutzt, das Deo heißt 8x4. Ich frage jetzt nicht, wer das benutzt. Jeder kann sein eigenes Deo haben. Aber warum 8x4? Weil 8x4 ist ein Erfrischungsdeo für den Körper, nicht? Manchmal auch für die Beziehung dann, ne? Klar. Aber ein Erfrischungsdeo für Beziehungen ist 70x7. Und deshalb schenke ich den Ehepaaren ein Erfrischungsdeo 8x4 und sage, das soll euch daran erinnern, das Erfrischungsdeo bei Jesus für Beziehung heißt 70x7. Übt euch in Vergebung. Sprüht euch damit immer ein bisschen ein. Denkt darüber nach, überlegt euch. Ne? Stellt euch mal ein 8x4-Deo ins Badezimmer, damit ihr daran denkt, 70x7 und wie kann ich es realisieren? Nicht. Und das Zweite, sich einfühlen oder der Blick auf das Du. Nehmt dir Zeit und versuche den anderen mal mit den Augen Jesu zu sehen. Ist das noch geläufig, was Paulus vorhin geschrieben hat an die Kolosser, bevor er gesagt hat, ihr sollt vergeben, wenn euch Unrecht geschieht? Er hat gesagt, ihr seid auserwählt, ihr seid von Gott geliebt und ihr gehört zu Jesus. Und wenn das für mich gilt, gilt es auch für den anderen in der Gemeinde. Der ist auch auserwählt, der ist auch von Gott geliebt, 100% geliebt. Und er gehört auch zu Jesus. Das ist unser gemeinsamer größerer Nenner. Und das brauchen wir, dass wir den gemeinsamen größeren Nenner, das, was so wertvoll ist in unserer Beziehung, dass wir das nicht vergessen, sondern dass wir das mal wieder entdecken und drüber stellen. Und dann sagen, okay, und da haben wir uns jetzt an dieser Stelle verhakt. Aber dieses Verhaktsein ist nicht alles in unserer Beziehung, wisst ihr? Es gibt was Größeres, es gibt was Wertvolleres, als das, worüber wir uns verhakt haben. Und das wieder zu entdecken, das ist so wichtig, damit es richtig eingeordnet wird in unserer Beziehung, was jetzt Vergebung braucht. Bitte Jesus mal zu zeigen, wer der andere ist. Ich sage euch jetzt mal, was das mit mir gemacht hat. Ich musste mal in die Lebensgeschichte von meinem Vater rein. Und dann habe ich festgestellt, dass Fürsorge eine seine Sprache der Liebe ist. Nicht? Deshalb hat er gesorgt für seine Enkelin, dass sie eine Tochter bekommen. Und dann habe ich gemerkt, dass die Sprache der Liebe, der Fürsorge, ich von meinem Vater auch durch mein Leben immer wieder bekommen habe, halt nur nicht in einem neuen Auto gegipfelt ist. Aber ich habe es auch immer wieder erfahren. Das ist die Liebessprache meines Vaters. Und die wird sich nicht mehr ändern. Und das muss ich einfach mal entdecken an dieser Stelle. Und das andere, den anderen mal segnen im Namen Jesu. Hast du das mal getan? Das gehört hier übrigens auch zu diesem Vergebung. Dem Unrecht oder dem Unrecht Menschen vergebend entgegenzugehen, heißt auch mal einfach ihn zu segnen. Ihm einfach mal in die Wirksamkeit, in die Liebesmacht Gottes zu stellen. Gott, tu ihm Gutes. Er hat mich verletzt, aber ich bitte einfach mal für ihn. Ich habe ein schönes Beispiel aus unserer Gemeinde. Eine Frau, die in deren Nachbarschaft gab so ein, habt ihr vielleicht nicht oder hoffentlich nicht, so ein Mann, als der Rentner wurde, hat er nichts Besseres zu tun gehabt, als die Nachbarn immer zu beobachten und dann sie zu meckern, wenn die Autos nicht richtig standen oder wenn irgendwas nicht eingehalten wurde, Nachtruhe und so weiter und so fort nicht. Er hat sich unbeliebt gemacht in der ganzen Nachbarschaft. Man kennt solche Leute, genau. Ja, und dann kam das, dass der Mann gestorben ist. Und dann hat die Frau, die auch in der Nachbarschaft dort ist und bei uns in der Gemeinde ist, hat gesagt, sie hatte schon vorher angefangen, diesen Mann zu segnen. Und was sie dann gemerkt hat, ist, dass dieser Segen gar nicht den Mann verändert hat, sondern erstmal sie verändert hat. Wisst ihr? So fängt Gott oft an. Also du segnest den anderen, der dir Unrecht getan hat, und dann rechne erstmal damit, dass Gott dich positiv verändert und nicht die Situation oder den Menschen. Und woran hat sie das gemerkt? Weil als der Mann gestorben ist und in der Nachbarschaft war irgendwie eine Ratlosigkeit, wie gehen wir damit um? Weil jeder war eigentlich froh, dass er nicht mehr da ist, wenn man ganz ehrlich ist. Es war eine Erleichterung. Aber sie ist dann von Haus zu Haus gegangen und hat so einen Kondolenzbrief gehabt und hat gebeten, würdest du bitte unterschreiben? Und das geben wir dann der Witwe. Manche haben mitgemacht, manche haben es abgelehnt. Aber sie hat es gemacht und sie konnte das aus der Kraft heraus, dass sie ihn gesegnet hat. Hatte sie diese Freiheit. Und jetzt kommt der Clou an der Geschichte. Die Witwe hat sich von ganzem Herzen in der Nachbarschaft bedankt. Und das Verhältnis in der Nachbarschaft hat sich verbessert. Angefangen, weil ein Gemeindemitglied aus unserer Gemeinde das Unrecht, das erlitten wurde, mit Segnen begegnet ist. Und so zieht Gott dann Kreise. Weißt du? Und es kann auch in deiner Familie sein, dass Gott dann Kreise zieht. Das kann in der Gemeinde sein, dass Gott dann Kreise zieht. Und so, das nächste noch, ganz, ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken, gell? Delegieren oder der Blick auf Gott, ich mache es ganz einfach. Cancel Culture heißt ja immer, dem zahle ich es heim, wir sehen uns vor Gericht, der kann was erleben, der ist für mich gestorben. Jetzt mal ganz ehrlich, ich habe diese Sätze alle schon in meiner 40-jährigen Pastorentätigkeit in der Gemeinde gehört. Menschlich kann man es manchmal verstehen. Menschlich kann man es nachvollziehen. Aber es ist keine Christus-Culture, ist keine Christus-Kultur. Römer 12 schreibt Paulus, liebe Freunde, denkt daran, dass es nicht eure Sache ist, euch selbst Recht zu verschaffen, überlasst das vielmehr Gott. Also das heißt, wenn in mir Rachegefühle hochkommen, dann muss es bei mir Kling machen und sagen, auf diese Spur darf ich nicht weitergehen. Christus-Culture heißt, nicht auf der Rachespur weiterzumachen. Es kommt nichts Besseres dabei raus. Es wird nur schlimmer. Und ist es nicht so. Wenn ich meine Rachegefühle Lauf gebe, wird die ganze Situation nur noch schlimmer. Nur noch schlimmer. Es gibt keine Entspannung. Es gibt keine Entlastung. Also, Rachegefühle postwendend an Gott wenden. Nicht zu dem Gegenüber, der dich verletzt hat. Rachegefühle brauchen einen Adressat. Keine Frage. Die kann ich nicht in mir einfach nur mit mir selber klar machen. Die müssen raus. Die brauchen einen Adressaten. Und da sagt Gott, überlass es doch mir. Überlass es mir. Komm, schrei deine Rachegefühle raus. Ich halte es aus. Ich bin für dich da. Ich werde mich darum kümmern. Schrei mich an damit. Die Klagepsalmen, die gehen doch genau in diese Richtung, ihr Lieben. Und dann sagt Paulus hier in Römer 12 weiter, lass dich nicht vom Bösen besiegen, also von diesen Rachegefühlen, sondern überwinde sie durch das Gute. Dann sind wir wieder genau in dieser Schiene. Das Gute wäre vielleicht jetzt auch, einfach den anderen zu segnen, anstatt ihm gedanklich heimzuzahlen, sich zu rächen. Viertens, letzte noch als Hilfe, verstehen oder der Blick auf Vergebung, was Vergebung wirklich meint und was es nicht ist. Vergeben als Entscheidung oder als Gefühl. Was würde das sagen? Muss ich warten, bis die Gefühle soweit sind, damit eine Vergebung echt ist, authentisch ist? Oder ist Vergebung einfach erstmal eine Entscheidung und die Gefühle ordnen sich dann schon irgendwie ein? Schauen wir einfach bei Jesus. Jesus hat sich dafür entschieden, ans Kreuz zu gehen. Und als es gefühlsmäßig für ihn schwierig wurde, musste er sich durchringen. Aber Vergebung ist immer eine Entscheidung zuerst. Es gibt einen sogenannten Vergebungszug, wenn ich den vielleicht noch hier irgendwo unterbringen darf. Also das hier ist die Lokomotive. Das ist der erste Wagen und das ist der zweite Wagen. Nicht? Kann man so ein bisschen sehen? Also das ist das Wort Gottes, das uns aufruft zu vergeben. Der erste Waggon ist die Sache der Entscheidung. Ich entscheide mich dazu. Und der zweite Waggon ist die Gefühle. Und wir haben es oft umgekehrt, nicht? Wir hören das Wort Gottes und haben den Gefühlswagen aber hier hinten angestellt, als zweiten, und sagen, aber meine Gefühle sprechen eine andere Sprache. Und deshalb entscheide ich mich auch nicht für Vergebung. Aber der Vergebungszug ist, Gottes Wort sagt, entscheide dich für Vergebung. Ich bin an deiner Seite und ich werde dir helfen. Und es wird nicht einfach sein. Es hat Christus Zeit, Kraft und Elan gekostet. Das bleibt uns auch nicht erspart. Aber das Ende ist besser. Das Ende ist Befreiung und Entlastung. Möglicherweise. Und deshalb, die Gefühle ordnen sich ein. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt schon im Urlaub wart oder wer hinter seinem Auto immer so einen Wohnwagen herzieht. Gibt es hier welche, die das machen? Oder ich stelle euch einfach dieses... Ja? Ich stelle euch einfach das mal vor Augen. Du fährst mit deinem Wohnwagen hinten dran und du merkst hinten, der Wohnwagen fängt an, sich zu schlingern. Na? Schon erlebt? Okay, dann darf ich dich fragen, was macht man dagegen? Oh, die Antwort überrascht mich jetzt.
Ja, weil der Wohnwagen eine Auflaufbremse hat und in dem Moment, wo ich bremse, läuft der auf und bremst auch.
Ach, okay, das ist eine modernere Technik. Da bin ich noch oldschool-mäßig informiert, Entschuldigung. Bei mir ist es noch so, man sollte Gas geben, damit der Wohnwagen nicht weiter in Schlingern kommt, sondern sich wieder einordnet nach vorne. Ah, okay. Oh, alles klar, also streichen wir das Beispiel wieder. Aber ihr wisst, um was es geht, oder? Gell? Ich muss mich erst entscheiden und die Gefühle ordnen sich dann hinterher. Gott rüttelt es zurecht. Also entscheidet euch dafür. Vergeben und Vertrauen sind zwei Paar verschiedene Schuhe. Vergebung ist ein Paar Schuhe, Vertrauen ist ein anderes Paar Schuhe. Die Vergebungsschuhe können wir viel schneller anziehen wie die Vertrauensschuhe. Vergebung ist übrigens eine Entscheidung, haben wir gesagt, also, und Vertrauen ist immer ein Prozess. Und das muss man auseinanderhalten. Ich kann jemand anderen vergeben, er kann mir vergeben, und dann sagen wir, aber was Vertrauen anbelangt, dann machen wir uns auf eine Reise. Das geht nicht einfach so, dass wir uns da wieder andocken, wo wir vorher waren. Das braucht Zeit, das braucht einen Prozess. Und bei meinem Vater und mir hat es 3 Jahre gebraucht, diesen Prozess. Wisst ihr, jetzt kann man darüber sagen, was, du bist Pastor, hast 3 Jahre gebraucht, um deinem Vater zu vergeben, was ist denn da los? Da stimmt's doch irgendwas nicht. Nein, ich habe es gebraucht. Ich habe es gebraucht, bis es soweit war. Dass wir dann wieder neben Vergebung auch in die Versöhnung kamen. Okay. Übrigens, was mich bewogen hat, meinen Vater dann anzurufen und nicht mehr abzuwarten und zu sehen, ich muss eigentlich den ersten Schritt gehen und nicht warten, dass der andere kommt, das war ein Bibelvers, den ich schon wirklich lange kenne, aus der Bergpredigt Jesu, und das mich wie ein Blitz getroffen hat in dieser Situation. Und das gibt es manchmal nicht, dass ein Bibelwort, das du kennst, dich plötzlich wie ein Blitz trifft und du weißt genau, jetzt redet Gott direkt zu dir. Und dieses Bibelwort war: Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst, sagt Jesus, und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh du zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Ich sage es mal so, also willst du einen christlichen Dienst tun, Gottesdienst feiern, Anbetung machen, Moderation, Kindergottesdienst, in die Gemeinde gehen, du merkst aber, du hast etwas oder ein anderer hat etwas gegen dich, ihr habt euch verhakt, dann lass den Gottesdienst sausen. Sagt Jesus. Dann lass es mal sausen, diesen Dienst. Sag dir mal ab. Und geh du hin zu der Person. Und es ist nicht die Frage, wer hat Schuld. Es geht nicht darum, wer ist schuldig. Jesus geht es darum hin, dass man sich aufmacht, damit Herzen wieder zusammenfinden. Die Schuldfrage lässt doch Jesus hier völlig außen vor. Und das ist so wichtig, dass man dann einfach mal sagt, du. Und wisst ihr, und das hat mich getroffen, wie ein Blitz. Und dann wusste ich, jetzt muss ich mich aufmachen. Ich muss mich aufmachen. Nicht warten, bis mein Vater, der ist ja der Ältere, er könnte doch eigentlich auch mal, ich bin sein Sohn, oder? Ja? Das muss doch eigentlich der Papa machen, zuerst mal. Nee, du geh hin. Und dann habe ich zum Hörer gegriffen und habe ihn angerufen und habe gesagt, Papa, ich möchte mal gerne mit dir reden. Und ich möchte jetzt erst mal sagen, was mir in 3 Jahren deutlich geworden ist, was du mir bedeutest. Und da hat mir dieser Prozess geholfen, wisst ihr? Dieser Prozess habe ich gebraucht, damit ich etwas hatte, wo ich erstmal das große Ganze darstellen könnte, was mein Papa mir Wertvolles ist. Und dass ich Angst habe, dass ich das verliere, wenn es so weitergeht. Und damit war sein Herz geöffnet. Und ich glaube, dass Gott auch zu ihm geredet hat. Und dann bin ich hingefahren. Und daraus ist wieder eine bessere Beziehung geworden. Wisst ihr? An dieser Stelle. Ja, übrigens noch ganz zum Schluss, dieses nagelneue Auto, damit möchte ich enden, hat unsere Tochter durch sage und schreibe nach 8 Wochen zu Schrott gefahren. Nicht zu fassen, gell? Die Geschichte ist wirklich deshalb, ja. Sie blieb Gott sei Dank unverletzt. Ne? Unverletzt. Aber wisst ihr, dass sie was ganz schön verletzt hat? Verletzt hat sie, dass ich in diesen 8 Wochen kein einziges Mal mich in dieses Auto von ihr gesetzt habe. Und das hat mir nachher richtig wehgetan, als sie mir das mal Jahre später gesagt hat. Ne? Warum konnte ich da nicht über meinen Schatten springen? Und zu sagen, ich setze mich jetzt mal in dieses Auto. Meine Tochter hat sich doch gefreut über das Auto, klar. Ne? Und sie hätte nichts Sehnlicheres gerne gehabt, dass der Papa sich da auch mal reinsetzt und mit ihr fährt. Und das habe ich ihr verwehrt. Aus eigener Verletzung heraus. Aus eigener Sturheit, aus eigenem Stolz heraus. Aus eigener Verblendung heraus. Und das hat mir sehr wehgetan. An dieser Stelle. Ja, was möchte ich euch mitgeben? Fang an, dass dein Herz vor Gott weich wird, wenn es ums Thema Vergebung oder Unrecht geht. Schau dir deine Vergebungsblockaden an. Lass dich von der Vergebungsgröße Gottes neu inspirieren. Und fang heute jetzt an, über das Thema neu nachzudenken. Entdecke neu die Christuskultur. Und wenn es dir hilft, mach ein Bild von diesem schönen Nicht-Michelangelo-Bild und druckst dir irgendwo aus. Und dann kannst du dich immer mit dem Thema beschäftigen. Und hast immer irgendwelche Anhaltspunkte. Wisst ihr, wann ein Bild schön ist? Ein Bild ist dann schön, wenn ich vor dem stehe und kann darin spazieren gehen. Das ist nicht schön gemalt, aber in diesem Bild könntest du spazieren gehen. Oder? Da gehst du mal dahin und sagst, ah ja, das wollen wir nicht. Ach, Christuskalche, ach ja, da, ach, wie hat Jesus das gemacht? Oder hier, ach, Schuldschein, ach super, genau. Oder hier, das geht hier weiter, ich soll, ach, guck an, das habe ich schon wieder vergessen gehabt. Wisst ihr, ein Bild ist dann schön, wenn ich drin spazieren gehen kann. Ihr könnt es gerne abfotografieren, wenn es euch hilft. Ihr müsst es nicht, ich lasse es euch da. Aber ich möchte einfach, dass wir befreiter miteinander Vergebung und entlassender erleben. Ich bete mit uns und dann singen wir noch 2, 3 herrliche Lieder miteinander. Ja. Ja, lieber Vater im Himmel, lieber Jesus Christus, wir können so viel von dir lernen, lieber Gott, was es heißt, vergebend unterwegs zu sein. Du hast eine Vergebungsbereitschaft im Herzen schon drin. Du hast dich zur Vergebung entschlossen in Jesus Christus. Du warst vergebungstätig, bist ans Kreuz gegangen und du hast Vergebung erfolgreich auf den Weg gebracht. Davon leben wir, Herr, und das ist groß in unserem Leben und das befreit und entlastet uns. Herr, du weißt, wo uns Vergebung schwerfällt und wir haben einiges angeschaut miteinander. Ich danke dir, dass du uns verstehst, aber dass du uns auch möchtest, dass wir da vorankommen, auch vergeben zu können, vergeben zu lernen. Und dazu bitte ich dich, dass du jeden ganz persönlich segnest. Amen.